Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute wird es nämlich wieder ganz spannend. Paulus und Timotheus befinden sich auf ihrer zweiten Missionsreise. Und heute lesen wir, was in Apostelgeschichte 16 über sie geschrieben steht. Und ich lese die Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 8. Als Paulus und Timotheus aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Paulus und Timotheus waren bereit, Gottes Willen zu tun. Sie wollten das Evangelium überall verkündigen, nicht nur in ihrer Heimat. Und dazu verließen sie ihre Heimat. Sie verließen ihre Familie, ihre Freunde, ihren Beruf. Und sie wollten von Jesus weitererzählen, und zuerst in der Gegend von Asia, das ist in der heutigen Türkei. Aber der Heilige Geist wehrte ihnen. Er sagte, stopp, wir wissen nicht, wie er das macht, aber sie merken, hey, nein, das ist nicht unser Platz. Okay, weiter, gehen wir nach Mysien. Von dort wollten sie nach Bithynien gehen, das war damals so eine römische Provinz. Und auch hier wieder ganz ähnlich. Der Heilige Geist wehrte es ihnen, sagte wieder, stopp, hier nicht. Ja, was soll das? Jetzt wollten sie doch das Evangelium verkündigen. Okay, zurück nach Mysien. Und von da gab es eigentlich kein anderes Reiseziel als nach Troas. Aber in Troas hatte Paulus eines Nachts einen Traum. Ich lese ab Vers 9. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien, das ist Europa. Hilf uns! Als Paulus aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wenn ihr jetzt dieses Bild, diese Karte betrachtet, fällt euch auf, was Gott besonders am Herzen lag? Genau, dass auch die Europäer das Evangelium bekommen. Wir sehen hier, dass Europa für Gott genauso wichtig war. Heute gibt es viele Christen, die denken, ja, Gott hat sich irgendwie von Europa zurückgezogen. Wir Europäer haben es mit Gott verscherzt. Ja, Gott hätte Grund, sich aus Europa zurückzuziehen. Aber in deiner und in meiner Bibel gibt es keinen einzigen Hinweis darauf. Wir lesen nur, was hier geschah und sehen, dass für Gott Europa ebenso Priorität hatte, absolute Priorität. Er wollte, dass da das Evangelium verbreitet wird. Er wollte in Europa und durch Europa wirken. Und das gilt bis heute, das wurde nie zurückgezogen. Und weil ihm die Europäer so am Herzen lagen, berief er Menschen, die dahin gehen und das Evangelium weitersagten. Und davon profitieren wir bis heute. Und das System ist bis heute gleich. Wir sollen weltweit ein Segen sein. Und es gibt für Nachfolger Christi zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen selber oder wir unterstützen solche Menschen, die gehen. Als FEG haben wir eine neue Möglichkeit, wie wir Menschen unterstützen können, die gehen. Hier ist Familie Metzler. Sie sind Mitglieder unserer Gemeinde. Sie kommen aus Vorarlberg. Sie lieben es, in Vorarlberg zu wohnen. Sie lieben ihre Familie, sind gerne mit ihren Freunden zusammen. Aber sie sind bereit, all das hinter sich zu lassen, um für 1 bis 2 Jahre nach Ecuador zu gehen, weil da die Not so groß ist. Und weil sie und wir als Gemeindeleitung den Eindruck haben, dass Gott sie dahin beruft und dass er sie auch dazu befähigt hat. Für uns gibt es eine geniale Möglichkeit, sie zu unterstützen und durch sie in Ecuador ein Segen zu sein. Daniel sagte diese Woche, es ist eine brutale Glaubensherausforderung für sie. Und sie werden am 21. Juni im Rahmen des Gottesdienstes Näheres berichten, wie sie zur Überzeugung kamen, dass Gott sie ruft und was sie da vorhaben zu tun. Ich freue mich über diese Gelegenheit. Zurück zu den Aposteln. Endlich wissen sie, was Gottes Wille ist. Okay, Europa. Europa, wir kommen. Aber Europa war für sie nicht gerade ein Highlight. Ich überspringe jetzt einige Verse. Und wir lesen, dass sie schlussendlich in Philippi auf dem Marktplatz landeten. Angeklagt, aber ohne Grund. Im Gegenteil, ihnen wurde auf fieseste Weise etwas vorgeworfen, was überhaupt nicht stimmte. Ja, und als ob das nicht genug gewesen wäre, diese fiesen Ankläger haben das ganze Volk aufgewiegelt gegen Paulus und Timotheus. Wir müssen uns das mal vorstellen. In einer fremden Stadt, auf dem Marktplatz, wo das ganze Leben stattfindet, sind die angeklagt und das Volk ist gegen sie. Und ich lese ab Vers 22, was da geschah. Und das Volk wandte sich gegen sie. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Also zuerst war da diese ungerechte, gemeine Anklage. Dann dieses Aufwiegeln des Volkes. Und jetzt wurden ihnen die Kleider abgerissen. Das hatte einen Grund. Man wollte, dass die anschließenden Schläge nicht durch irgendwelche Stoffe gedämmt wurden, sondern dass sie wirklich auf die nackte Haut prallen. Und deshalb wurde ihnen zumindest das Obergewand abgerissen, eventuell alle Kleider, damit sie zusätzlich gedemütigt würden. Dann wurden sie mit Stöcken geschlagen. Wie? Nicht einfach so, sondern hart, stark. Wörtlich heißt es, sie schlugen viele Wunden. Nicht, oh, jetzt platzt die Haut, jetzt müssen wir aufhören. Nichts von Wundsalbe oder Desinfektionsmittel. Dann wurden sie ins Gefängnis geworfen. Ich kann mir vorstellen, sie waren so zerschunden, dass sie nicht mehr selber gehen konnten. Und deshalb trug man sie und warf sie schlussendlich in ihre Zelle. Der Gefängnisaufseher, der Kerkermeister, bekam den Befehl, sie gut zu bewachen. Damals bürgten diese Aufseher mit ihrem eigenen Leben für die Gefangenen. Wenn die fliehen konnten, mussten sie als Aufseher diese Strafe absitzen. Und deshalb war natürlich er voll dabei, dass die gar nicht, auf keine Umstände fliehen konnten. Er ließ sie deshalb nicht in irgendeine Zelle werfen, sondern ins Innerste, in die innerste Zelle. Das heißt, selbst wenn sie aus dieser Zelle hätte ausbrechen können, waren da noch immer Mauern und andere Zellen. Und es war unmöglich zu fliehen. In der Zelle gab es kein Bett, kein Fenster, keinen Fernseher, kein Handy. Es gab keinen Holzfußboden, wahrscheinlich ein kalter Steinboden. Und es gab keinen Toilettenbereich. Das heißt, sie lagen in ihren eigenen Fäkalien und in den Fäkalien ihrer Vorgänger. Und es gab kein Licht. Vielleicht haben Sie sich gefragt, beten jetzt wohl Christen in unserer Heimat für uns Missionare? Aber was Sie sich auch immer fragten, Ihre Füße schmerzten. Damit sie auch ja nicht ausbrechen konnten, wurden diese nämlich in den Pflock gesetzt. Der Pflock war so ein Folter- und ein Sicherheitsinstrument. Er bestand aus zwei Balken mit zwei Löchern drin. Und darin wurden die Füße eingeklemmt. Und oft waren diese Löcher so weit auseinander, dass die Gefangenen die Füße so sehr spreizen mussten, dass sie nur noch auf dem Rücken liegen konnten. Mit den offenen Wunden auf dem kalten, mit Fäkalien übersäten Boden. Und das war der Beginn des Evangeliums in Europa. Was für eine Gnade ist es, dass Gott nicht gleich da seine Mitarbeiter wieder zurückgezogen hat und gesagt hat, wenn die nicht wollen, dann lassen wir es. Und was dann geschah, ist unvorstellbar. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Unglaublich. Hier ist die einzige Stelle in der Apostelgeschichte, in der erwähnt wird, dass Leute, dass Christen gesungen haben. Das heißt nicht, dass sie sonst nicht auch gesungen hätten, aber es ist die einzige Stelle, in der es erwähnt wird. Und ich glaube, Gott macht das bewusst. Er will uns damit etwas zeigen. Ich denke nämlich, dass die Apostel in dieser Situation null Lust zum Singen hatten. Und dass es ihnen absolut Wurst war, ob die Melodie der Lieder und der Rhythmus ihnen etwas mehr getaugt hat oder weniger. Und dass es für sie auch keine Rolle spielte, wie schön ihr Singen jetzt war. Nein, was jetzt zählte war, dass sie singen wollten und dass die Texte, die sie sangen, hilfreich waren und dass sie die Lieder auswendig konnten. Kennst du Situationen, in denen es dir so dreckig ging, in denen du so in der, in denen du so in deinen Fäkalien gelegen bist oder in den Fäkalien anderer, ist auch nicht viel besser, dass du nicht mehr beten konntest oder nicht mehr beten wolltest? Wie hilfreich ist es dann, Lieder zu kennen, deren Texte wirklich hilfreich sind. Mir wurde in solchen Situationen ein Detail in diesem Vers immer wieder zur Ermutigung. Da heißt es nämlich, dass sie um Mitternacht begonnen haben mit Loben und Beten. Ja, was taten sie denn vorher? Ich weiß es nicht, wann sie in die Zelle geworfen wurden. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie einige Stunden brauchten, um überhaupt beten zu können oder beten zu wollen. Und Gott gab ihnen diese Zeit. Das begeistert mich. Ich habe zwei Texte gelesen, die ich euch vorlesen möchte. In China wurde ein Missionar verhaftet und in Isolationshaft gesteckt. Eines Tages konnte er hören, wie ein Gefangener jenseits einer Mauer angefangen hatte zu singen. Er hörte in Chinesisch das Weihnachtslied »Herbei, o ihr Gläubigen«. Danach wurde eine Reihe von Weihnachtsliedern gesungen. Der Missionar hatte ein Problem mit seinen Stimmbändern, aber er hat ein englisches Kirchenlied gepfiffen mit dem Titel »Gott sei mit dir, bis wir uns wiedersehen«. Der verborgene Sänger hatte zugehört und erwiderte mit einem entsprechenden Loblied. Der Missionar hat den verborgenen Sänger nie sehen können. Aber dieses Singen und Pfeifen, das durch die Gefängnismauern hindurchging, hat ihn getröstet und gestärkt. Und ein zweiter Bericht. Im Ostblock gab es einen Pfarrer, der 14 Jahre lang in einem kommunistischen Gefängnis verbrachte. 3 davon in Einzelhaft, 9 Meter unter der Erdoberfläche. Wie Paulus und Silas hatte er durch die Misshandlung offene Wunden. Er hat trotzdem Gott gelobt. Zuerst auch aus einem Pflichtgefühl heraus. Nicht, weil ihm danach zumute war. Aber als er in diesem Lobgesang ausharrte, erlebte er die Nähe und die Schönheit Gottes. Er bekam Visionen und diese Visionen haben ihm am Leben erhalten. Ärzte im Westen haben ihm hinterher bestätigt, dass es ein Wunder war, dass er noch lebe. Rein medizinisch gesehen hätte er längst tot sein müssen. Er glaubt, dass diese Loblieder ihn am Leben erhalten hatten. Also wenn ich an solche Menschen denke, oder hier an Paulus und Silas, dann denke ich, ich will nie mehr jammern. Ich will viel dankbarer sein. Wann habe ich das letzte Mal für unsere Fenster oder für die Toilette gedankt? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht jammern, sondern uns darin üben, dankbar zu sein. Aber in solchen Situationen wie hier reicht nicht mal das. Diese Dinge hatten sie ja nicht mehr. In unserer Minigruppe sind wir gerade im Jesaja-Buch. Und das ist hochinteressant, dieses Buch, vor allem ab der Mitte hat es uns alle fasziniert. Und einen Vers möchte ich euch daraus lesen. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Und der Grund? Denn er hat mir Kleider des Heils angezogen. Das heißt, ich bin erlöst. Und die Folge? Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Die einzige Freude, die in solch einer Situation bleibt, ist die Freude an Jesus und die Freude an der Zukunft, die uns erwartet, die wir Jesus Christus nachfolgen. Dass wir einmal ewig bei ihm sein werden, Gemeinschaft haben werden mit ihm. Und ich hoffe, es geht euch gut in eurem Training, diese Zukunftsperspektive immer und immer wieder vor Augen zu haben. Dieses Heil, diese Gnade, über die Georg letzten Sonntag sprach. Diese Perspektive im Himmel, um die es vor 2 Wochen in der Predigt ging. Die Entrückung, zu der Tobias etwas sagte. Oder das Preisgericht, das Patrick kurz schilderte. Oder dann die Hochzeit, zu der Philipp einiges erläuterte. Bleiben wir dran, uns darin zu üben, weil diese Freude, die ist unabhängig von unseren Umständen. Aber ich als Daniel schaffe das nicht. Ich kann das nicht aus mir heraus. Letzten Montag, ich fühlte mich irgendwie niedergeschlagen, einfach nicht fröhlich. Und ich betete, aber der Zustand blieb. Dann machte ich einen Gebetsspaziergang mit Doris. Und während dieses Gebetes bekam ich so eine Freude. Und ich blieb den ganzen Tag. Es ist so genial, dass wir diese Möglichkeit haben, diese Perspektive haben, aber eben wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber zurück in die Zelle. Was jetzt Paulus und Timotheus erlebten, war phänomenal. Ich lese Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Boah, endlich aus diesem Gestank heraus! Aber Paulus und Silas rannten nicht einfach aus dem Gefängnis. Sie kümmerten sich um den Kerkermeister, um den Aufseher, den, der sie da hineingeworfen hatte. Und dieser stellt eine geniale Frage. Er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus und Silas antworteten Folgendes. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. So einfach ist es. Glaube einfach. Mach es nicht komplizierter, als es ist. Ich habe einen Freund, und der hatte sich sehr interessiert für den Glauben. Wir haben immer wieder darüber gesprochen. Und an einem Abend sagte er zu mir, ich kann mich nicht für Jesus entscheiden. Weil wenn ich mich heute entscheide, werde ich morgen in der Bibel lesen und ich werde vorne beginnen und dann werde ich lesen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube an die Evolution. Ich sagte ihm, du kannst dich trotzdem für Jesus entscheiden. Vertrau ihm. Und vertrau ihm auch, dass er deine Fragen klären wird. An diesem Abend bekehrt er sich. Er ist ein intellektueller Mensch und er hat daraufhin alles irgendwie gelesen und studiert, was ihm in Bezug auf Evolution in die Finger kam. Einige Monate später kam er und sagte, Daniel, es gibt über 50 verschiedene Evolutionstheorien. Für mich ist das so etwas von unlogisch. Nicht ich habe ihm das erklärt. Er kam drauf. Manchmal braucht es einfach einen Ruck, eine Entscheidung. Jetzt glaube ich. Nicht im Sinn, dass wir den Verstand ablegen. Gott hat uns den Verstand gegeben, damit wir ihn brauchen. Aber einfach eine Entscheidung. So, jetzt glaube ich. Und diese Entscheidung, die traf dieser Aufseher. Und er kam zum Glauben, seine ganze Familie. Zwei Dinge nehme ich mit. Gott liebt Europa. Er hat Europa nicht aufgegeben. Er möchte nach wie vor in und durch Europa Geschichte schreiben. Das ermutigt mich. Auch gerade wenn ich für Vorarlberg oder die Regierung bete. Und ich freue mich über die neue Möglichkeit, die wir haben, durch Metzlers über Europa hinaus ein Segen zu sein. Das Zweite, weil Jesus in mir wohnt, habe ich immer Grund zum Singen, egal wie die Umstände sind. Dazu möchte ich einige Lieder auswendig können, die wirklich hilfreiche Texte haben. Und ich möchte mich darin üben, diese Zukunftsperspektive immer und immer wieder vor Augen zu haben, um mich zu freuen über die Erlösung und über das, was kommen wird. Und wenn du zu denen gehörst, die sich noch nicht für Jesus entschieden haben, dann kann ich dir nur sagen, mach's nicht komplizierter, als es ist. Glaube einfach. Manchmal braucht es einfach einen Ruck, eine Entscheidung. Und wenn du darin im Herzen spürst, es ist soweit, dann triff die Entscheidung, auch wenn noch nicht alle Fragen geklärt sind. Sandra Hämmerle und unsere Nadine haben einige Lieder vorbereitet. Wir werden sie jetzt gleich singen. Und wisst ihr, was gut ist? Wenn Jesus in dir wohnt, hast du jetzt allen Grund, fröhlich mitzusingen. In diesem Sinn, bis wieder. Tschüss zusammen.